Jesus Christus, Weg, Wahrheit, Leben. Das war auch der Vers, den wir letzten Sonntag miteinander aufgesagt haben in der Predigt. Kann wahrscheinlich heute jeder auswendig. Johannes 14, 6. Zwei Verse in der Heiligen Schrift, die man jederzeit kennen sollte. Johannes 3, Vers 16, Johannes 14, 6. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Johannes 14, 6. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Nur glaubt doch schon. Vielleicht können wir es mal gemeinsam aufsagen. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, 6. Danke. So können wir den Menschen das Evangelium bringen, wenn wir die Verse mit rausnehmen. Heute kommen wir zu einem brisanten Thema. Geht aus ihr heraus, mein Volk. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Geht aus ihr heraus, mein Volk. Offenbarung Kapitel 18 wollen wir heute betrachten. Ein brisantes Thema, das wieder mit Babylon zu tun hat und mit Babylons Fall. Um einen näheren Einblick zu bekommen, möchten wir auch dieses Kapitel miteinander lesen, diese 24 Verse. Viel Inhalt, viel wird uns hier vermittelt, was Johannes jetzt wieder gesehen hat. Offenbarung Kapitel 18. Danach sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte große Gewalt und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief mit mächtiger Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden. Denn von dem Wein ihrer grimmigen Unzucht haben die Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben. Und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Wohllust reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, gehet aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel, und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Vergeltet ihr, wie auch sie euch vergolten hat, und gebet ihr das Zwiefache nach ihren Werken. In den Becher, welchen sie euch eingeschenkt hat, schenket ihr doppelt ein, in dem Maße, wie sie sich selbst verherrlichte und Wohllust trieb, gebet auch ihr nun Pein und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Darum werden an einem Tage ihre Plagen kommen. Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden. Denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht und Wohllust getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen, und werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde werden weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft, die Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Thujaholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte vom köstlichsten Holz und von Erz und Eisen und Marmor und Zimmet und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Semmelmehl und Weizen und Lasttiere und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen der Menschen. Und die Früchte, woran deine Seele Lust hatte, sind dir entschwunden. Und aller Glanz und Flitter ist dir verloren gegangen. Und man wird ihn nicht mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen. Sie werden weinen und trauern und sagen: Wehe, wehe, du große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. Und jeder Steuermann und jeder, der nach irgendeinem Orte fährt, und die Schiffer und alle, die auf dem Meere tätig sind, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen: Wer war dieser großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd: Wehe, wehe, du große Stadt, durch deren Wohlstand alle reich wurden, die Schiffe auf dem Meere hatten. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet geworden. Seid fröhlich über sie, du Himmel, und ihre Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Und ein starker Engel hob einen Stein gleich einem großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach: So wird Babylon, die große Stadt, mit einem Wurf hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und in der Stimme der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter soll nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Und die Stimme der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Und durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Gehet aus ihr heraus, mein Volk, ist der Aufruf, den wir hier in Vers 4 finden. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Mit diesem dringlichen und vorrangigen Aufruf möchten wir uns hauptsächlich heute Morgen befassen. Eine Aufforderung aus dem Worte Gottes an Gottes Volk. Gehet aus ihr heraus, mein Volk, spricht der Herr, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget, damit ihr nicht auch in dieses Gericht hineinkommt. Eine dringliche Aufforderung. Es ist sogar eine Aufforderung, die wir mindestens dreimal im Worte Gottes finden. Einmal Altes Testament, zweimal Neues Testament. Eine Aufforderung vielleicht auch an dich und an mich. Sofort erkennen wir hier, dass es wir hier mit einer so ganz anderen Aufforderung haben, als wir an anderer Stelle in der Heiligen Schrift finden. Ich meine, wir finden ja viele Aufforderungen in der Heiligen Schrift. Aber an anderer Stelle der Heiligen Schrift gibt uns der Herr Jesus einen ganz anderen Auftrag. Nicht herauszugehen, sondern hinzugehen. Ihr kennt diesen Auftrag. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Matthäus 28, Missionsbefehl. Ihr kennt diese Worte. Einerseits will Gott von seinem Volk, dass es herausgeht aus verkehrten Gefilden. Da, nämlich genau da, wo er es nicht haben will. Andererseits ist es Gottes Wille, dass sein Volk hingeht und seinem Befehl Folge leistet, damit das Evangelium verbreitet wird, damit das Evangelium über die ganze Erde läuft und dass Menschen gerettet werden. Und ich möchte zunächst sagen, wehe uns, wenn wir kein Herz für den Missionsbefehl haben. Wehe uns, und ich zähle mich selber dazu, wenn wir kein Herz dafür haben, dass Menschen gerettet werden und sie sich zu Gott bekehren. Wehe uns, wenn wir nicht bereit sind, den Menschen das Evangelium zu bringen. Wehe uns, wenn wir nicht bereit sind, Missionare und Mission durch Gaben und Gebet zu unterstützen. Vielleicht darf ich heute Morgen zuerst einmal an der Stelle fragen und anklopfen, wann du das letzte Mal dafür intensiv gebetet hast, dass Menschen gerettet werden. Oder darf ich an dieser Stelle auch mal fragen, wann du das letzte Mal intensiv für einen Missionar oder für die Mission gebetet hast? Wann hast du das letzte Mal jemandem mal ein Traktat weitergegeben? Das mal so ganz nebenbei. Ich habe da noch was für dich. Was kommt nach dieser Zeit und Welt? Wir haben so viele Möglichkeiten, wir brauchen nicht mal den Mund auftun. Gib's einfach weiter. Oder jemand eine Bibel weiterreichen, ein neues Testament schenken. Oder wann haben wir das letzte Mal den Herrn Jesus vor den Menschen bezeugt? Wann haben wir unseren Mund aufgetan? Ich muss selber auf mich schauen, wie schnell werden wir gleichgültig? Wie schnell werden wir lässig und bequem gegenüber Gottes Aufforderungen und gegenüber seinem wichtigen Auftrag und Befehl? Leider werden wir auch schnell lässig gegenüber der Gemeinde. Man fragt sich, woher kommt immer wieder eine allgemeine Gleichgültigkeit? Woher kommt so viel Lässigkeit? Unserem Herrn und Gott gefällt ja auch kein lässiges Wesen. Vielleicht kommt es daher, dass unsere eigenen Interessen oft wichtiger sind als Gottes Interessen und sein Auftrag. Wie gesagt, ich nehme mich selber mit hinein. Aber wenn das so ist, dann möchte ich uns heute Morgen wieder ganz neu wachrütteln. Wache auf, der du schläfst. Denn auf Dauer kann ein geistliches Leben auch abdriften. Wir können auch schnell neben dem Weg gehen. Und ein Abdriften, das kann sehr, sehr gefährlich sein. Und gerade ein Abdriften, das wird an unserem heutigen Text sehr, sehr sichtbar, wenn wir das mal ein klein bisschen miteinander betrachten. Der erste Punkt, das geistliche Abdriften. Wenn wir hier auf Babylon schauen, wir haben uns ja schon in Kapitel 17 damit beschäftigt, dann sehen wir haben es hier mit einem religiösen Gebilde zu tun. Ein religiöses Gebilde, das ursprünglich auf Gott ausgerichtet war. Doch dieses religiöse System ist weit, weit von dem lebendigen Gott abgedriftet. Vers 2 lesen wir, gefallen ist Babylon die Große. Also da ist schon Gerichtsankündigung. Und weiter heißt es, und ist eine Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden. Ursprünglich muss hier Leben aus Gott da gewesen sein. Da muss etwas vorhanden gewesen sein, sonst wäre das für Gott nicht so schlimm. Und wir gehen mal ein bisschen zurück zum Ursprung. Wo hatten diese Behausung, wo hat dieses Babylon ihren Anfang genommen? Gehen wir mal zurück zur ersten Gemeindezeit. Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Gemeinde zu Jerusalem ist entstanden. Vor allem der Apostel Paulus hat seine Missionsreisen gemacht. Es sind Gemeinden entstanden. Wir haben in der Bibel etliche Gemeinden. Dann die Korinther, Epheser, Galater, Philippa. Auch die Gemeinde zu Rom und andere. Das sind Gemeinden entstanden. Und wir wissen, dass die Gemeinde Gottes am Anfang ziemlich unvermischt blieb. Woher kam das? Zumindest zur Zeit der römischen Kaiser war es so, wenn sich jemand zum Herrn Jesus bekehrt hatte und Gottes Kind geworden ist, dann musste da im damaligen römischen Reich mit massiven Verfolgungen rechnen, wenn nicht gar mit dem Tod. Wie viele Christen sind damals als Märtyrer gestorben, unter den römischen Kaisern allein? Das Christsein, das hat damals wirklich etwas gekostet. Es konnte sofort das Leben kosten. Oder Qual und Folter. Bis dann eine Wende stattgefunden hat. Wir denken an das dritte Jahrhundert. Kaiser Konstantin. Der römische Kaiser Konstantin, was hat der gemacht? Der hat das Christentum nicht mehr verfolgt, sondern er hat es zu seiner eigenen allgemeinen Staatsreligion erhoben. Plötzlich keine Verfolgung mehr, nein. Jetzt sollte dieses Abschlachten ein Ende haben. Nun sollte sich jeder römische Staatsbürger zum Christentum wenden. Jetzt sollen alle Christen werden. Doch wir fragen uns, wie ist das geschehen? War das etwa die biblische Bekehrung und geistliche Wiedergeburt, die da stattgefunden hat? Nein, bei weitem nicht. Wir wissen, dass das nur eine äußere Christianisierung war, eine äußere Form. Wir wissen, dass das lediglich eine reine Christianisierung und keine geistliche Erweckung war. Es war Befehl des Kaisers. So, nämlich wer sich jetzt nicht zum Christentum, wer nicht zum Christentum überspringt und diese, in Anführungszeichen, Religion annimmt, dann wird nämlich der verfolgt, der das nicht tut. So sah es damals aus. Und plötzlich war die Gemeinde nicht mehr die kleine Herde, sondern es war auf einmal ein gewaltiges Machtgebilde geworden. Es hat sich die allgemeine Staatskirche herausgebildet. Und die Gemeinde war irgendwo in diesem Gebilde zu finden. Plötzlich entwickelte sich eine ganz andere Form des Christentums. Und zwar so ganz anders, als es die Bibel uns zeigt. Und wir fragen uns, wer möchte eigentlich inmitten der Gemeinde wohnen? Ja, wir haben die Antwort. Es ist der Heilige Geist. Denn was soll die Gemeinde entsprechend dem Worte Gottes sein? Wir wissen es, eine Behausung des Geistes. Der Brief an die Epheser sagt es uns, in welchen auch wir miterbaut oder in welchem auch ihr miterbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Die Gemeinde ist eine Behausung Gottes im Geist. In der Gemeinde wohnt der lebendige Gott. Und wir rechnen auch heute damit, dass der Heilige Geist mitten unter uns ist. Dass wir eine Behausung des Geistes sein können. Hoffentlich kann er das. Auch jetzt, hier und heute, mitten unter uns. Wir wissen auch aus der Heiligen Schrift, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Natürlich nur bei denen, die sich bekehrt haben, die wiedergeboren sind. Wenn aber der Geist Gottes in deinem und meinem Leib Wohnung genommen hat, dann gehören wir nicht mehr uns selbst. Matthias hat es uns gelesen, dass wir uns nicht mehr selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Dann ist es nicht mehr egal, wie wir uns verhalten und was wir tun. Leider, leider sind wir oft fehlbare Menschen. Leider reagieren wir oft schnell verhärtet. Leider stellen wir uns oft doch selber in den Mittelpunkt oder in den Vordergrund, wobei doch unser gekreuzigter und auferstandener Herr im Mittelpunkt sein sollte. Aber was geschieht, wenn wir nicht im Willen unseres Herrn leben, wenn wir nicht ihm hingegeben leben? Was geschieht, wenn wir in der Sünde leben? Die Bibel sagt es eindeutig, wir betrüben den Heiligen Geist. Und er kann sein Werk nicht mit uns zur Ausführung bringen. Das kann auch innerhalb der Gemeinschaft oder Gemeinde sein. Man lässt den Geist nicht zur Ausrottung kommen, man dämpft ihn. Das kann auch schnell durch Sünde sein. Jakobus sagt uns, Jakobus 4, Vers 5, der Geist Gottes hat ein eifersüchtiges Verlangen. Gott eifert um uns und er möchte uns in die richtige Position bringen. Oder meinet ihr, die Schrift sage umsonst, sagt Jakobus, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Und da müssen wir uns mal kurz hinterfragen, bevor wir mit unserem Text weitermachen. Wenn du kein Verlangen hast, in Gottes Wort zu lesen, oder wenn du kein Verlangen hast, ins Gebet zu gehen, wenn du kein Verlangen hast, Gottes Willen zu tun, wenn du auch kein Verlangen hast, ein heiliges Leben zu führen, wenn du kein Verlangen hast, in die Gemeinde zu kommen, was tun wir dann? Den Geist Gottes betrüben. Aber er eifert um uns und er möchte uns immer wieder dahingehend bringen, diese Dinge zu tun und noch viel mehr. Aber es besteht auch die Möglichkeit auf der anderen Seite, dem Heiligen Geist fortwährend Paroli zu bieten. Nein, ich will nicht, ich mache nicht, ich tue nicht, ich mache nur das, was ich will. Das ist Sünde, liebe Geschwister. dem Heiligen Geist fortwährend zu widerstreben. Stephanus war es, der zu seinen Zeitgenossen sagen musste: Ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebet alle Zeit dem Heiligen Geiste, wie eure Väter, also auch ihr. Apostelgeschichte 7, Vers 51. Was haben sie mit dem Stephanus getan, als er das gesagt hatte? Steine auf ihn geworfen. Sagt es nie wieder, weg mit dir. Er musste mit dem Leben bezahlen. Aber vielleicht müssen wir uns das auch von Stephanus sagen lassen, damit wir nicht dem Heiligen Geist widerstreben, damit wir empfindsam werden, was Gott von uns will, damit wir auf ihn hören. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ich kenne es von mir selber, wie man oft auch verhärtet sein kann, verbittert sein kann. Aber wir müssen uns wieder Gott öffnen. Wir müssen wieder zurückkommen, Buße tun, ans Kreuz kommen. Prüfe dich einmal darin, worin du dich fortwährend den Aufforderungen Gottes widersetzt oder widersetzen könntest, so dass der Heilige Geist sein Werk nicht an dir tun kann. Vielleicht bist du auf sein Wirken und Reden schon abgestumpft und taub geworden. Das kann auch sein. Aber dann möchte ich heute Morgen diese Aufforderung weitergeben. Tue Buße, bekenne deine Sünden und deine Verfehlungen. Bekenn sie dem Herrn Jesus und fang heute wieder eine ganz neue Beziehung mit ihm an. Lass sie wieder aufleben. Lass diese Beziehung wieder aufblühen. Werde brennend im Geist, so sagt es die Heilige Schrift. Aber noch schlimmer ist es, wenn wir mal wieder zum Gesamtgebilde Gemeinde zurückkommen. Wenn der Ort einst ein Ort war, wo Gottes Geist gewohnt hat, und dann eine Behausung von Dämonen und unreinen Geistern geworden ist, so wie wir es in unserem heutigen Text vorfinden. Wir halten dennoch daran fest, da möchte ich gar nicht uns in Verwirrung bringen, dass der Geist Gottes bei einem wiedergeborenen Menschen bis in Ewigkeit bleiben wird. Da rütteln wir überhaupt nicht dran. Wir halten auch daran fest, dass das Heil in Jesus Christus unverlierbar ist. Jedoch wissen wir, dass auch Kinder Gottes von Dämonen niemals beeinflusst werden können, oder? Entschuldigung, ich habe den Satz verdreht. Wir wissen, dass auch Kinder Gottes von Dämonen beeinflusst werden können. Ja, der Apostel Paulus muss sogar zu der Gemeinde in Korinth sagen, dass die Korinther es wohl ertragen, wenn sie einen anderen Geist empfangen, als den Geist, welchen sie empfangen hatten. 2. Korinther 11, Vers 4. Und hier sehen wir, dass auch wir als Gläubige, als Kinder Gottes, schon in Gefahr stehen können, in andere Einflüsse zu geraten. Und nicht umsonst hatten wir uns auch am Mittwoch in der Bibelstunde mit der Gabe der Geistesunterscheidung befasst. Das ist außerordentlich wichtig. Nun wollen wir uns noch die Frage stellen, wie sieht es innerhalb einer Gemeinde aus, wenn sie mehr und mehr von Gottes Wort abweicht? Wie sieht es innerhalb einer Gemeinde aus, wenn mehr Menschen vorhanden sind, die sich nicht zu Gott bekehrt haben und folglich auch nicht wiedergeboren sind? Was geschieht, wenn eine Gemeinde im Laufe der Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte eigene Traditionen annimmt? Wenn eine Gemeinde eigene Dogmen und Riten entwickelt, von denen in Gottes Wort nichts geschrieben steht? Was geschieht, wenn eine Gemeinde immer mehr von Gott abdriftet und sich heidnischen und götzendienerischen Kulten naht? Was geschieht, wenn eine Gemeinde vieles aus der Welt und aus dem Heidentum in die Gemeinde hineinnimmt? Wir fragen uns, wird Gott da mitmachen? Nein, ganz sicherlich nicht. Wenn andere Dinge in die Gemeinde hineingenommen werden, als Gott es zulässt, wenn andere Einflüsse da sind oder wenn andere Lehren verbreitet werden, die er nicht in seinem Wort so gegeben hat, dann sind es Lehren, die nicht von Gott kommen. Dann sind es Lehren von Menschen, und wenn wir einen Schritt weiter gehen, sind es Lehren von Dämonen, dann ist dämonische Beeinflussung da. Sagt doch Paulus zu Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 1, der Geist aber sagt deutlich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und was tun? Verführerischen Geistern und Lehren der Dämonen anhängen werden. Verführerische Geister und Lehren der Dämonen. Paulus hat es vorausgesagt. Was sind zum Beispiel solche Lehren von Dämonen? 1. Timotheus 4, Vers 3 spricht Paulus weiter. Die verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, welche doch Gott geschaffen hat, damit sie von den Gläubigen und denen, welche die Wahrheit erkennen, mit Danksagung gebraucht werden. Das sind nur ein paar ganz kurze Aussagen. Aber das reicht uns fast schon, um manches zu erkennen. Allein anhand dieser Aussagen können wir prüfen und mal nachfragen, wo heute eigentlich das Heiraten verboten ist. Vor allem für die sogenannten Diener Gottes. Oder wo es verboten ist, bestimmte Speisen zu genießen, vielleicht an verschiedenen Tagen und ähnliches. Wir brauchen nicht weit zu gehen, ihr wisst es. Wir haben uns heute in unserem Text mit Babylon der Großen zu tun, wo uns aufgezeigt wird, sie ist eine Behausung der Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister und unreinen und verhassten Vögel geworden. Und auffallend sollte uns hier, dass es heißt, geworden ist. Es war also anfänglich nicht so. Da waren nicht die Dämonen und die bösen Geister vorhanden oder die unreinen Geister. Es war anfänglich nicht so, sondern erst im Laufe der Zeit muss sich diese Sache so entwickelt haben. Dieses System oder dieses religiöse Gebilde war weit abgedriftet. Ja, sie ist viel mehr zum Gegenteil von dem geworden, was sie wohl anfänglich war. In Kapitel 17 haben wir uns in der letzten Predigt ziemlich ausführlich damit beschäftigt, wer oder was die Hure Babylon ist. Und es war nicht schwer, viele, viele Parallelen zur römisch-katholischen Kirche und deren Entwicklung zu erkennen. Sogar der Name Babylon lässt sich erklären, wenn man bedenkt, dass manches, was in der Kirche heute unter christlichem Deckmantel wieder zu finden ist, hemmungslos von der babylonischen Religion 1:1 übernommen worden ist, nur anders benannt worden ist. Denken wir hier nur an die babylonische Semiramis, mit der wir uns in der letzten Predigt beschäftigt haben, welche zur Himmelskönigin erklärt wurde, und ihr Kind, das sie im Arm hält, den Tammuz. Die Frau und das Kind, ein großes Symbol, das in sämtlichen Religionen wiederzufinden ist, nicht nur in der katholischen Kirche. Und dann müssen wir mal in dieses Machtgebilde hineinschauen, was heute da für Bemühungen da sind, in Bezug auf die Ökumene. Man führt den Dialog heute mit allen Konfessionen, aber das reicht nicht, auch mit allen Religionen. Ökumene, alle einsammeln. Was liegt in diesem Wort für eine Bedeutung in der Ökumene? Die spezifische Bedeutung heißt die bewohnte Erde. Die ganze Erde muss eingefasst werden. Wie trefflich wird dies, wenn wir hier in unserem Text, in Vers 3 lesen, dass von dem Wein ihrer Unzucht wer getrunken hat? Alle Völker steht hier. Und auch, dass die Könige mit der ganzen Erde und die Kaufleute sich mit ihr verunreinigt haben. Allein schon darin sehen wir, dass die Ökumene noch große Ausmaße annehmen wird. Ökumene nimmt jetzt erst richtig seinen Lauf. und dass die Kirche, dieses große religiöse System, noch viele und große weltweite Erfolge einfahren wird. Wir werden noch staunen, was sich da alles entwickelt in den nächsten Jahren. Denken wir daran, bereits im Zweiten Vatikanischen Konzil wurde das Schriftstück Nostra Aetate verfasst. Was wurde da schriftlich niedergefasst? Nichts abzulehnen, was anderen Religionen wahr und heilig ist. Deshalb ermahnt die Kirche ihre Gläubigen, dass sie mit Klugheit und Liebe durch Gespräch und Zusammenarbeit mit den Bekennern anderer Religionen jene geistlichen und sittlichen Güter, die sich bei ihnen finden, wahren und fördern. Das ist Nostra Aetate. Also, nichts ablehnen, was in anderen Religionen, in Anführungszeichen, wahr und heilig ist. Genau darum geht es in der Ökumene. Alles ist gleich gut, alles ist gleich wertig. Alles wird hinein und zusammengepackt. Eine endgültige Wahrheit gibt es nicht. Doch wir fragen uns, was tun wir dann mit unserer lieben Bibel? Was tun wir dann mit der Bibel, wenn es keine endgültige Wahrheit gibt? Wenn man alles andere stehen lassen muss? Was tun wir dann mit den eindeutigen Aussagen der Heiligen Schrift? Johannes 14,6. Eine solche wunderbare Aussage. Ja, das muss man dann einfach ignorieren. Von einem wahren Christen wird dann verlangt, dass er die falschen und dämonischen Lehren nicht nur akzeptiert und toleriert, sondern dass man diese sogar fördert und mit unterstützt. Ja, mach mit, spring auf das Boot der Ökumene. Meine lieben Freunde und Geschwister, hierbei sind wir am Grundziel der Ökumene angelangt. Wer mit der Kirche geht, ohne hier die Kirche schlecht zu machen, aber wir müssen uns das vor Augen halten, wer mit der Kirche geht, der geht automatisch den Weg der Ökumene, ob er will oder nicht. Ich habe gestern noch zwei Interviews angehört vom Evangelischen Kirchentag in Dresden, der ja heute auch noch ist. Und da kam es zweimal zur Aussprache, auch vom Präses der Evangelischen Kirche. Da wurde folgende Aussage bekräftigt. Und die haben eindeutig bezeugt, auf evangelischer und katholischer Seite, zur Ökumene gibt es keine Alternative. Es gibt keine Alternative. Und sie haben die Aussage Jesu aus Johannes 17 wieder mal bezeugt. Wir müssen alle eins werden. Schön. Zur Ökumene gibt es keine Alternative. Wehe, du sträubst dich heute dagegen. Das heißt, man will sie auf allen Ebenen herbeiführen. Aber wie gesagt, nicht nur in Bezug auf die Konfessionen, sondern auch auf die Religionen. Doch wenn wir unsere Bibel kennen, oder wer die Bibel, jeder, der die Bibel kennt und diesen Weg geht, der muss sich darüber im Klaren sein. Sobald er irgendwann seinen Mund auftut in Bezug zur Bibel, dann wird er beiseite gestellt. Man kann nichts mehr ablehnen, wenn man mit der Ökumene geht. Man kann nichts mehr ablehnen, was die anderen glauben. Selbst dann, wenn es noch so ein gotteslästerlicher Irrsinn ist, den der Weg der Ökumene geht. Deshalb dürfen wir Gottes Ruf niemals überhören. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein. Wir müssen klare Position beziehen, wo wir künftig stehen wollen. Erstens war das geistliche Abdriften. Zweitens, wo stehst du? Zweitens, wo stehst du? Kommen wir nochmals zum Vers 4 zurück, zu diesem Aufruf Gottes. Gehet aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Offenbarung 18,4 gibt es eine wunderbare Parallele zu 2. Korinther Kapitel 6. Da gibt es insgesamt 8 Verse, die uns darüber Aufschluss geben. 2. Korinther Kapitel 6, ich lese mal ab Vers 15, könnt es gerne mit aufschlagen. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Stelle. 2. Korinther Kapitel 6. Es ist Gottes Wille, dass wir uns nicht in diesen Gefilden bewegen, so leid es uns tut, aber wir möchten den Willen Gottes tun. Wie stimmt Christus mit Belial überein? 2. Korinther 6, Vers 15. Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott spricht, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, Entschuldigung, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Vers 17, darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, rühret kein Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Wir müssen uns immer darüber bewusst sein. Wir wollen nichts Besseres sein, aber wir sollen den Willen Gottes tun. Und wir müssen es uns vor Augen halten, dass Gott sein Volk besonders haben will. Denn Gott nennt es geistliche Hurerei, wenn wir uns nicht von Babylon absondern. Wer sich mit diesem System einlässt, der macht sich gleichzeitig deren Sünden teilhaftig. Was wir jedoch in Kapitel 18 weiterhin sehen, das ist nicht nur ein religiöses Babylon, sondern hier wurde uns zugleich eine Stadt gezeigt und ein riesengroßer wirtschaftlicher Monopol. Ein wirtschaftlicher und politischer Gigant wird uns hier gleichzeitig gezeigt. Oh, Babylon, die hat eines Tages einen riesengroßen Einfluss auf die Wirtschaft und auf das ganze Finanzsystem, auf allen Handel, auch auf die Verkehrssysteme, einen riesigen Einfluss. Vers 3 sagt uns, dass alle Kaufleute der Erde von ihr reich geworden sind. Wow, da muss was in Bewegung gekommen sein. Alle Kaufleute der Erde. Und dann wird von allen Königen gesprochen. Wir müssen uns das mal vorstellen, da sind alle Regierungen dran beteiligt, der ganzen Erde, die mit ihr Unzucht getrieben haben, wie es hier erwähnt wird. Alle haben ihren Vorteil in Babylon gesehen und haben ihren Vorteil daraus geschöpft. Und mit diesem System Babylon, das wird auch eine Stadt sein, wo man ganz genau festlegen kann, viele haben schon vermutet, es kann nur Rom sein, aber wir möchten uns da nicht festlegen. Wenn die Bibel von Babylon spricht und nicht von Rom, dann lassen wir das einfach so stehen. Wir wissen ja nicht, was eines Tages im Irak sein wird, was nicht alles da noch hervorgeht. Wie schnell platzen heute enorme Reichtümer irgendwo hervor? Denken wir an Dubai, an diese gewaltigen Bauwerke. Der höchste Turm, 848 Meter hoch, letztes Jahr erst eingeweiht, das höchste Bauwerk der ganzen Welt, wo man vorher noch nicht mal so dran gedacht hat, dass da überhaupt mal was sein könnte. Und das ist nicht der einzigste Bau dort. Wir sind gespannt, was sich vielleicht tatsächlich im heutigen Irak noch entwickeln wird oder im einzigen Babylon, in dieser Stadt, die heute noch existiert. Jedenfalls, wir sehen in diesem Text, alle sehen ihren Vorteil in Babylon. Mit Babylon findet eine zweite Welteinheit statt, wie sie noch nie da gewesen ist. Und was sagt Gott der Herr in Vers 5, wenn wir wieder zurückkommen? Offenbarung 18. Ihre Sünden, bis wohin reichen die? Bis zum Himmel, so hoch. Ihre Sünden reichen bis zum Himmel. Und jetzt denken wir mal an das erste Buch Mose zurück, Turmbau zu Babel. Wie hoch sollte der Turm gebaut werden? Ja, der sollte bis zum Himmel reichen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Was wir hier sehen im zukünftigen Babylon, ist ein zweites Babylon oder ein zweites Babel vom ersten Buch Mose. Der Turmbau zu Babel war ganz ähnlich. Doch Gottes Gericht kam damals über Babel und brachte auch die Sprachenverwirrung mit sich und wird auch über das kommende Babylon hereinbrechen. Das sehen wir auch in diesem Kapitel. Wenn Gott auch solche Dinge lange ausreifen lässt und wir meinen, Gott handelt vielleicht gar nicht mehr, so heißt es nicht, dass das ewig gehen würde. Wenn Gottes Zeit da ist, dann wird Gott eingreifen. Und Babylon denkt noch bei sich im Herzen, Vers 7, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Nein. Doch was wird Gott, der Herr, tun? Er wird das Gericht über sie vollstrecken. Es wird Tod über sie kommen, Leid und Hunger. Und sie wird letztendlich mit Feuer verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet, Vers 8. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht und Wohllust getrieben haben, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen und werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in deiner Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie. Warum? Weil niemand mehr ihre Ware kauft. Jetzt ist ihr ganzes Einkaufspotenzial kaputt gegangen. Warum weinen die Kaufleute und die Könige über diese Stadt und diesen Wirtschafts- und Politgiganten? Vielleicht, weil dann gerade die Wirtschaftsmärkte zusammenbrechen. Schlechte Aussichten werden dann sein für die Börsen. Babylon hat eine Menge an Waren und Gütern umgesetzt. Gewaltig, was wir hier alles lesen. 28 verschiedene Waren werden uns hier allein aufgezählt. Hier wird von Gold, Silber und Edelsteinen und Perlen gesprochen. Das sehen wir doch nichts anderes als den Investmentmarkt. Oder Leinwand, Purpur, Seide und Scharlach. Das sehen wir den kompletten Textilmarkt. Oder Thujaholz, Elfenbein, Edelholz, Erz, Eisen, Marmor. Tja, das sehen wir doch den Bau- und Werkstoffmarkt. Dann sehen wir Gewürze, Räucherwerk und Salbe. Das mag ein Zeichen sein für den Markt der Luxusgüter. Dann Wein, Öl, Feinmehl, Weizen, Lebensmittel, Lebensmittelmarkt. Dann ist noch von Vieh und Schafen die Rede. Da sehen wir den Fleischmarkt. In Pferden und Wagen, vielleicht den Transportmarkt. Das System Babylon ist überall mit dabei. Und dann sehen wir noch Leiber und Menschenseelen. Vielleicht ein Zeichen für den Arbeitsmarkt. Nach außen hin ist Babylon voller Prunk, voller Reichtum, voller Wohllust. Und natürlich auch voller Selbstverherrlichung. Babylon, das stellt etwas ganz anderes dar, als eine schlichte geistliche Behausung des Heiligen Geistes. Also eine schlichte Gemeinde wie wir hier oder andere Gemeinden, die sich treffen, um Gottes Wort zu hören, um den Herrn Jesus zu ehren, um von ihm zu lernen, um sich mehr selbst zu verleugnen. Babylon steht in voller Pracht und Blüte aller Selbstverherrlichung. Babylon stellt etwas ganz anderes dar, als was Gott von uns Menschen will oder was er von den Seinen will. Und auch wir müssen uns fragen, wo stehen wir? Auch heute sind wir nicht ganz davon ausgenommen. Heute schon müssen wir fragen, wo stehen wir? Wo ziehen wir Position? Wo stehst du? Lassen wir uns von der Wohllust und vom Materialismus, von den geistlichen Gütern abbringen? Lassen wir uns abbringen von dem, der am Kreuz für uns mit seinem kostbaren Blut für unsere Verfehlungen bezahlt hat und uns so teuer erkauft hat? Lassen wir uns von dem abbringen, der uns mit seinem eigenen Blut erkauft hat, das viel kostbarer ist als alle Schätze der ganzen Welt? Blut Jesu ist viel kostbarer. Und wir müssen uns schon fragen, müssen wir auch das alles haben, was andere haben? Trotzdem, dass wir zum Herrn Jesus gehören und ihm nachfolgen, müssen wir auch allen Prunk und Reichtum haben, so wie Babylon, also ein Teil davon? Müssen wir auch Ruhm, Erfolg, Karriere, Prestige haben, Glanz und Flitter, so wie Babylon? Wie schnell geht es so uns auch so, dass auch wir in diese Verführung hineinkommen? Ja, wir möchten auch was sein, wir möchten auch was darstellen, wir möchten doch auch zu den Großen gehören. Und wenn wir uns dann noch intensiv mit der Werbung befassen, was da uns nicht alles eingeflüstert wird, so vieles, was wir in Babylon wieder finden, was uns der Teufel einflößen möchte. Du brauchst das und brauchst jenes und musst so und so sein und dann bist du in der Gesellschaft. Wie schnell geht es, dass wir davon beeinflusst werden? Wir wollen auch jemand sein. Doch ich frage uns, was bringt uns das alles, wenn wir einen Schaden für die Ewigkeit uns einholen? Wenn wir unsere Seele dafür einbüßen? Was bringt uns das alles, wenn wir die geistlichen Güter durch materielle Güter austauschen? Was bringt uns das alles, wenn wir unser himmlisches Erbe für vergängliche Dinge eintauschen? Wissen wir doch, was unser Herr und Heiland sagt. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Matthäus 6, Vers 20. Zudem sagt uns die Heilige Schrift, dass wir nicht einmal habsüchtig sein sollen. Ja, wir sollen die Habsucht töten, sagt Paulus, Kolosser 3, Vers 5. Die Habsucht, welche Götzendienst ist. Und wie sieht es mit Gold und Edelsteinen aus, mit Perlen? Mit den Dingen, worin sich Babylon so wunderbar schmückt und hervorhebt? Sollen sich die Kinder Gottes auch so reichlich zieren und schmücken nach außen hin? Ganz bestimmt nicht. Einerseits ist uns der Herr Jesus das größte Vorbild. Des Menschensohn hatte nicht einmal etwas, wo er das Haupt hinlegen konnte. Nichts Eigenes auf dieser Erde. In all seiner Schlichtheit hat er auf Erden gelebt. Und selbst als er vom Kreuz herabgenommen wurde, wurde er in das Grab eines Fremden gelegt. Wohl sollten wir auch seinem Beispiel folgen, in Schlichtheit uns bemühen. Vielleicht ähnlich, wie es auch Petrus den Frauen empfiehlt. Sagt Petrus auch zu den Frauen, euer Schmuck, der soll gar nicht der äußerliche sein. Da brauchen keine großartigen Haarflechten zu finden sein, keine Goldumhänge oder Kleider, tolle Kleider anlegen. 1. Petrus 3. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein mit Haarflechten und Goldumhängen und Kleider anlegen, sondern der verborgene Mensch des Herzens, sagt Petrus. Mit dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott wertvoll ist. Das ist der Schmuck, mit dem sich einerseits hier die Frauen schmücken sollen, aber das darf auch für uns alle als Gemeinde gelten. Der verborgene Mensch des Herzens mit dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott wertvoll ist. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Das ist vor Gott wertvoll. Welch ein Gegensatz tut sich hier auf zu dieser äußerlich geschmückten und gebrüsteten Hure, zu dieser Hure Babylon. Wir wissen, dass dieses System in kommender Zeit über die ganze Erde ihren Einfluss und ihre Macht ausüben wird. Die Frage, welche heute schon an uns geht, lautet, wissen wir um diese Dinge, die kommen werden? Und beziehen wir klare Positionen? Oder sind wir bereit, uns von diesem System vereinnahmen zu lassen, welches eines Tages ohnehin unter Gottes Gericht fällt? Der Jesus sagt an anderer Stelle, der kluge Mann, der baut sein Haus worauf? auf den Fels. Und der Törichte baut es auf Sand. Und wenn dann die Winde wehen und die Platzregen kommen, dann sieht man, welches Haus stehen bleibt. Von der Hure Babylon oder von dieser großen Stadt, von der wir hier lesen, in Kapitel 18 heißt es, gefallen, gefallen ist Babylon die Große. Sie konnte nicht standhalten. Sie ist völlig dem Gericht Gottes anheimgefallen, dass es die ganze Erde sehen konnte. Ich möchte uns am Ende fragen, wo ist deine Freude? Wo ist deine Wohllust? Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können unsere Freude und unsere Wohllust bei unserem Herrn Jesus haben oder in Babylon. Der Aufruf Gottes ist klar. Gehet aus ihr heraus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Amen. Lasst uns noch beten. Danke, lieber Vater im Himmel, für dein Wort. Danke auch für die Offenbarung. Wir möchten dir danken für die Einblicke, die wir auch bekommen, wenn wir uns diese Kapitel anschauen, wo solch eine Fülle von Inhalt auch da ist. Danke, Herr, dass du uns Schritt und Schritt mehr und mehr in dein Wort hineinführst, uns dein Wort aufschließt. Wir möchten auch nicht irgendwelche falschen Prognosen aufstellen. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns immer mehr auch Klarheit gibst, wie sich die Dinge verhalten und was sich bewegt auch in dieser Zeit und Welt. Bitte dich, Herr, dass wir nicht einschlafen, möchten dafür beten, dass wir wachsam bleiben. Wir sehen so sehr in unserer heutigen Zeit, wie sich so vieles verändert und wie so vieles auch gerade in diese Babylon-Gesellschaft übergeht, möchten dafür beten, Herr, dass du uns Gnade schenkst, treu zu dir zu stehen, dir mit Freuden nachzufolgen und dich von ganzem Herzen zu lieben. Gib uns diese Gnade. Amen.